Wie viel Geld zählt SRG Bichon? Was ist der Schweiz ein öffentliches Radio und Fernsehen wert? Und wie beeinflusst der politische Druck die Berichterstattung vom Fernsehen und vom Radio? Wir senden heute direkt aus dem Glashaus. Die Debatte darüber, wie stark ein öffentlicher Rundfunk finanziert werden, hat natürlich auch einen Einfluss auf die privaten Medien. Also auf uns. Das einfach als kleine Vorwarnung vor dem Politbüro und als Leitfaden für meine Gäste von heute. Passet auf, Kolleginnen und Kollegen. Grüße an die Larissa in Bern, die Fabian Renz ist in Zürich und Jacqueline Büchi ist auch in Zürich. Ich heiße Philipp Loser. Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Zum Auflockern und weil ich mich vor allem auf Fabian seine Antwort freue, was habt ihr zuletzt von der SRG konsumiert? So ganz privat.
Also meine Antwort ist viel weniger spektakulär, als du das vielleicht erwartest. Ich muss da auf die Arena hinweisen, weil es eine Sendung ist, die ich schon sehr lange schaue. Also die hat mich als Jugendlicher in den 90er Jahren politisiert, wenn man so will, mein Interesse für Politik geweckt. Und es ist auch heute noch die Sendung, die ich am meisten schauen, häufig aber nicht dann, wenn sie ausgestrahlt wird am Freitagabend, sondern im Nachhinein.
Und wahrscheinlich klassische Musik im Radio, oder nicht? Das hätte ich jetzt erwartet bei dir.
Wir haben die Sendung auf SRF 2, wo klassische Stücke abgespielt werden und nachher wird die Interpretation besprochen. So wahnsinnig pittoresk.
Ich kann die Frage nicht beantworten, weil ich tue effektiv sehr wenig oder eigentlich fast gar nichts an linearem Radio- und Fernsehprogramm konsumieren, sondern mache das sehr punktuell und gezielt. Und die von dir erwähnte Sendung gehört jetzt da nicht dazu.
Das ist so bei diesen Jungen.
Ich kann schon googeln, wie sie heisst, wenn Larissa und Jacqueline etwas sagen.
Ich habe letzten Freitagabend auch die Arena geschaut, allerdings nicht ganz privat. Ich habe noch etwas geschrieben. Es ist um die Halbierungsinitiative gegangen, ein Thema, das mich interessiert und wo wir dann nachher auch noch werden darüber reden. Und sonst privat oder fast privat höre ich am Morgen auf dem Weg zum Arbeiten die Nachrichten, also heute Morgen, weil das gerade so gut bei mir auf dem Arbeitsweg mir noch ein bisschen einen Überblick gibt, was die dort für Themen setzen.
Wir sind so langweilig. Also ja, ich auch heute Morgen oft. Vor allem, wenn ich für unser Team als Tagesschefin im Newsroom bin, dann höre ich es meistens, weil man dann irgendwie sehr früh schon informiert muss sein. Sonst höre ich es meistens zeitversetzt, eher vor allem das Echo der Zeit auch, meistens so im Zug oder so, wenn ich Zeit habe. Und Arena schaue ich auch regelmäßig, nicht gerade in die Wochen, aber schon regelmäßig.
Sehr gut. Fabian, einfach als Tipp, Diskothek heisst die Sendung, mit Zeit K geschrieben. Dort wirklich gestern extrem rauskommen, im Blindtest verschiedene Aufnahmen von einem Werk interpretieren. Zuletzt zum Beispiel von George Enescu, wo du sicher kennst, Streicharchitekt ob 7 aus dem Jahr 1900. Schwelgerisch, ätherisch, aber mit dem Brodeln der beginnenden Moderne. Dort sehe ich dich, Fabian.
Es klingt vielversprechend. Danke vielmals für den Tipp.
Wunderbar. Etwas Unterhaltens schaut oder hört ihr nie?
Und Joker habe ich natürlich geschaut, wie wahrscheinlich alle.
Bei Joker habe ich auch mal reingeschaut, eben so bei Winter's Palace, wo ja letztes Jahr, glaube ich, so ein bisschen gehypt worden ist. Ich tue auch manchmal, wenn ich mal ein bisschen freie Zeit habe, dann schaue ich dort auf SRF Play, was es sonst so hat. Schaue auch mal so einen Rec-Film oder so. Aber so sonst die Unterhaltung findet bei mir schon eher, wenn dann auf Netflix oder auf solchen Plattformen statt. Nicht ausschließlich, aber macht doch auch einen grösseren Teil aus.
Ich kann da nichts bieten, aber schaut sicher mal bei, oder hört sicher mal bei Diskothek.
Was man sicher kann sagen, ist, dass bei dem Thema, wo wir heute darüber schwätzen, jeder kann mitreden, weil jeder auf die eine oder auf die andere Art in Berührung kommt mit der SRG. Was vielleicht auch ein Grund ist für die höhere Emotionalität, die viele Leute bei diesem Thema haben. Wir reden über die Halbierungsinitiative. Und zwar machen wir das, weil sie aktuell gerade im Nationalrat verhandelt worden ist. Bevor wir dazu kommen und um im Netflix sprechen zu bleiben, könnten wir kurz einen Recap haben, was bisher geschah. Wie gross ist die SRG heute? Was halten sie für zu gross? Was will die Halbierungsinitiative konkret? Und so weiter. Jacqueline, du bist unsere Expertin. Bitte übernehmen.
Das ist jetzt noch ein grosses Bisher-Geschah, wo du jetzt willst. Bei Netflix kann man ja das amigs noch skippen. Das kann man bei uns, glaube ich, noch nicht. Produktteam, bitte übernehmen.
Ja, auf einmal also, genau, spulen halt, 45 einmal Sekunden spulen. Vorwärts.
Ich probiere es gross, ich probiere es knapp zu halten. Also, was bisher geschah, gegründet wurde, ist die SRG 1901. Nein, also die SRG gibt es jetzt also schon über 90 Jahre, die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft. Wenn wir aber in die Aktualität kommen, dann beschäftigen sie heute etwas über 7'000 Mitarbeitende, wenn ich richtig informiert bin. Und sie hat jährlich Einnahmen von etwa 1,5 Milliarden Franken. Und der grösste Teil davon kommt aus den Serafe-Abgaben, die wir ja alle zahlen, die alle Haushalte zahlen. Das sind aktuell 335 Franken Radio- und TV-Abgabe pro Jahr. Da kommen dazu noch ein bisschen Werbeeinnahmen und andere kommerzielle Einnahmen, Sponsoring und so weiter, sonst noch ein paar Posten. Aber die Gebühreneinnahmen, die machen also den grössten Teil des Kuchen aus. Und genau um diese Einnahmen geht es dann also bei dieser Halbierungsinitiative. Viele von unseren Hörerinnen und Hörern werden das wissen, weil man doch schon eine Zeit über die Initiative redet. Die Initiative, die heisst richtig SRG-Initiative oder 200 Franken sind genug. Und dort geht es eben darum, dass die 335 Franken von heute reduziert werden auf 200 Franken pro Privathaushalt und dass die Unternehmen ganz sollen befreit werden von dieser Gebühr. Und du hast noch gefragt, wer da dahinter steckt. Das sind Leute aus Kreisen von SVP und Jungfreisinnigen. Wir haben die Debatte, wie gross soll die SRG sein, was soll sie für Aufgaben übernehmen, ja schon relativ lang. Ich erinnere an die No-Billag-Abstimmung vor ein paar Jahren. Und dort kommt also stetig immer wieder so ein bisschen etwas. Und das ist jetzt wieder mal eine Initiative, die wahrscheinlich emotional dürfte werden, der Abstimmungskampf, und wo man davon ausgeht, dass die Abstimmung im ersten Halbjahr nächstes Jahr wird stattfinden.
So gut, danke Jacqueline. Das hätte niemand besser können. Und mit dem sind wir jetzt in Bern in der Sommersession, wo jetzt der Nationalrat sich um die Halbierungsinitiative gekümmert hat, wo sie debattiert worden ist. Es ist bei der Debatte um Details gegangen, dass der Rot sie ablehnen wird als Ganzes. Das ist, glaube ich, immer klar gewesen, oder?
Ja, also wenn man sich das Abstimmungsergebnis anschaut, das lautet 116 zu 74 gegen die Initiative, respektive mit 116 zu 74 wird die Initiative zur Ablehnung empfohlen. Die SVP hat geschlossen für die Initiative votiert, respektive ist da eben in der Minderheit gewesen, wo da für eine Annahme vor Halbierungsinitiative einsteht. Die Freisinnigen sind sehr gespalten gewesen, also 15 haben sich ebenfalls für die Ablehnung ausgesprochen, dann aber doch 10, also eine sehr starke Minderheit innerhalb der Fraktion unterstützt das Anliegen. Ja, wenn man gerechnet hat, dann hat man gewusst, dass das nicht lange wird für die Initiative. Es ist aber doch jetzt ein Resultat, das nicht auf eine vollkommen chancenlose Volksabstimmung hindeutet.
Ja, grosse Unterschied plötzlich innerhalb von der FDP bei einer Abstimmung. Dort ist ja ausser Rand und Band die Fraktion, weil der Silberschmidt hat nämlich eigentlich gesagt, dass die Fraktion sich gegen die Initiative ausspreche. Aber dass sie abgelehnt wird, also das ist auch in dem Sinn, ja, es hätte vielleicht eben im Nationalrat noch knapper werden können, aber im Ständerat würde ich mal sagen, hätte man dann spätestens können damit rechnen, dass sie abgelehnt wird. Es werden auch sehr viele Initiativen abgelehnt. Also es hat irgendwie, glaube ich, 5 gegeben, die in beiden Räten bis jetzt insgesamt eine Mehrheit gefunden haben. Das ist so absünd verboten, so Sachen. Und vielleicht Ende Session die Individualbesteuerung als 6. Vorlage. Aber das ist in dem Sinn sowieso selten. Meistens macht man eben einen Gegenvorschlag, wenn man findet, hey, das Grundanliegen ist gut, aber wir finden die Initiative falsch formuliert oder sie geht zu weit oder so etwas. Und so Gegenvorschläge sind auch mal zur Diskussion gestanden im Rahmen dieser Debatte und dann sind sie aber gescheitert.
Was wäre denn in den Gegenvorschlag gestanden?
es hat verschiedene Ideen gegeben. Also Bürgerliche haben teilweise die Unternehmensabgabe ganz streichen. Das ist etwas, was die Initiative ja unter anderem will. Von dort fallen auch viele Gebühren weg jetzt bei dieser Halbierung. Weil wenn man bei den Privaten schaut, wie sich das von 335 auf 200 ist ja keine Halbierung. Und das ist eben das Argument auch von der FDP, dass sie finden, die Unternehmen sollten nicht so eine Pflichtabgabe müssen machen, sondern eben nur Private, die Medien konsumieren. Das ist dann aber gescheitert. Dann hat es noch eine andere Idee gegeben, dass man statt der Serafé-Gebühren würde so einen Fonds machen, der sich speist aus Mehrwertsteuergeldern. Aber auch das hat keine Chance am Schluss. Und man muss sagen, es gibt ja auch eigentlich schon einen Gegenvorschlag vom Medienminister, vom Albert Rösti. Der ist fix, das wird in einer Verordnung geregelt. Er will, dass es 300 Franken, oder der Bundesrat mit ihm auch, dass es künftig 300 Franken Gebühr ist für die Privaten, aber dass sich nichts ändert für die Unternehmen. Und das kommt in dem Sinn so oder so, egal wie die Abstimmung zu den Initiativen ausfällt.
Das ist vielleicht auch der Grund, warum das so viele im Parlament noch das Gefühl hatten, sie hätten auch noch eine Idee. Ich glaube, viele Medienpolitiker und Medienpolitikerinnen haben sich ein bisschen überfahren gefühlt, wo der Albert Rösti dann plötzlich mit dieser Idee um die Ecke gekommen ist, eben, wir können die Gebühren ja auf 300 Franken reduzieren bis 2029 und dann wie schon vieles vorweggenommen hat. Dort hat es also auch in den parlamentarischen Kommissionen hat's dort Widerstand gegeben. Die haben dann auch gefunden, Moment, das ist doch jetzt eigentlich an uns, da zu sagen, wie das geht und über was dass wir jetzt reden müssen. Vielleicht noch schnell, Larissa, zu diesen zwei Stoßrichtungen, die du angesprochen hast in den Gegenvorschlägen. Das mit der Unternehmensabgabe, das ist tatsächlich schon lange ein grosses Thema. Da hat es auch aus der Mittepartei immer wieder Stimmen gegeben, die gesagt haben, es bräuchte doch jetzt einen Gegenvorschlag, der die Unternehmen befreit. Letzte Woche in der angesprochenen Arena hat sich der Gewerbeverbandspräsident auch sehr enttäuscht gezeigt, dass das nicht funktioniert hat. Das Argument ist da immer ein bisschen, Unternehmen, die haben ja keine Ohren und keine Augen und können entsprechend keinen Inhalt von der SRG konsumieren und müssen darum befreit werden. Es ist aber schon heute so, dass sehr viele Unternehmen nichts zahlen. Das sind vor allem die Unternehmen mit einem grossen Umsatz, etwa 10-20% der Unternehmen, je nachdem, wie man es misst, wo das noch zahlen im Moment. Und der zweite Ansatz mit der Mehrwertsteuer, das ist ein Vorschlag aus den Federn vom Bündner Nationalrat Jon Pult, also von den Freunden von einer starken SRG, sage ich jetzt mal. Dort geht es vielleicht auch ein bisschen darum, dass heute, wo wir alle die Serafe-Rechnung überkommen, immer wieder daran erinnert werden. Das ist ja auch noch, ich glaube auch, viel von dieser politischen Debatte entzündet sich ein bisschen an dem Unmut über die Rechnungen, die da immer wieder kommen. Früher war es ein Bilag, der fast noch verhasster war. Aber das wäre jetzt wie ein Versuch gewesen, einen anderen Finanzierungsmodus zu finden, wobei eigentlich von Anfang an relativ klar war, dass das nicht wird mehrheitsfähig sein wird. Die Mehrwertsteuer, möchte man ja doch im Moment auch noch für gewisse andere Sachen als Finanzierungsquelle. Und dass das im Parlament nicht mehrheitsfähig wird sein, das ja, hätte man können prognostizieren. Aber es ist wie noch ein Beitrag zu der Debatte gewesen und hat dem noch mal ein bisschen einen anderen Dreh gegeben.
Ja, vielleicht einfach noch zur Ergänzung. Die Unternehmensabgabe für die SRG, die liegt nicht einheitlich bei 335 Franken, wie das heute für die privaten Haushalte der Fall ist, sondern das ist so ein abgestuftes System. Also es sind insgesamt 18 Tarifstufen, das greift für Unternehmen ab einer Umsatzgröße von 500'000 Franken. Auf der tiefsten Tarifstufe ist auch die Abgabe relativ tief, dort ist sie nur 160 Franken, also tiefer als für einen privaten Haushalt. Sie steigt dann aber bis in die höchste Kategorie, bis auf einen Betrag von knapp 50'000 Franken. Da reden wir dann aber wirklich von global tätigen Grosskonzernen, oder? Also da sind wir dann so bei Nestle, Novartis und Konsorten.
Auf eine Art ist die Debatte, die wir jetzt hier miterlebt haben im Nationalrat zu der Halbierungsinitiative, ein bisschen prototypisch gewesen. weil man eigentlich von Anfang an gewusst hat, wie es jemand rauskommt. Weil man so ein bisschen das Mehrheitsverhältnis kennt hat, es war wie klar gewesen, es wird eher in die Richtung gehen, eher ohne Gegenvorschläge und so weiter. Und trotzdem haben sich während dieser Debatte wahnsinnig viele Rednerinnen und Redner angemeldet. Warum ist das so?
Ich würde auch gerne mein Lieblingsvotum aus dieser Debatte zitieren. Das ist von GLP-Nationalrätin Katja Christ. Sie ist irgendwie so im letzten Drittel, glaube ich, sie dann noch zu Wort gekommen in dieser langen, langen Rednerliste. Und dann hat sie gesagt, ich zitiere aus dem amtlichen Bulletin: Wir haben nun eigentlich schon alle Argumente gehört, die gegen diese Initiative sprechen, nur noch nicht von mir.
Aber genau, von 75 anderen schon. Mehr oder weniger. Also es haben sich 76 Rednerinnen und Redner tatsächlich angemeldet. Das ist ja fast die Hälfte vom Nationalrat. Und man darf immer 5 Minuten reden bei so Initiativen. Das ist die freiste Form der Debatte, die es gibt im Nationalrat. Und es gibt ein paar, die sich zurückgezogen haben, weil sie einfach eingesehen haben, das ist so ständlos und irgendwann mag niemand mehr zuhören. Es ist auch, ich habe ein paar Mal in den Saal hineingeschaut, es ist fast niemand mehr im Saal gehockt und hat effektiv zugelassen. Nur gerade die, die gewusst haben, sie kommen als nächstes oder übernächstes dran. Also es ist wirklich eine reine Show, wahrscheinlich für viele auch, quasi um den Wählerinnen und Wählern zu zeigen, dass sie jetzt engagiert sind in diesem Thema. Gestern hat mir jemand auf einem Fraktionsausflug gesagt, ja, es ist eben zum Video schneiden nachher für Social Media, wo einem am Rednerpult zeigt, wie man irgendwie sein Sätzchen appelliert.
Das ist übrigens aber auch häufig so, wenn es um Volksinitiativen geht. Also bei fast jeder Volksinitiative steht eigentlich im Vornherein schon fest, wie das Resultat dann am Ende sein wird im Parlament, aber es gibt trotzdem sehr, sehr häufig sehr, sehr lange Listen an Rednerinnen und Rednern, die sich da zu Wort melden wollen.
Genau, das ist so. Ich glaube aber doch, dass die SRG vielleicht noch ein Spezialfall ist, weil es doch ein Thema ist, das sehr emotional ist, wo auch so ein bisschen verschiedene Ebenen zusammenbringt. Also wenn man sich so ein bisschen anhört, wie Befürworter und Gegner argumentieren, dann bewegt sich das auf so ganz unterschiedlichen Flughöhen. Also es geht einerseits eben um Geld, irgendwie Geld, wo gewisse Leute lieber würden anders ausgeben, über die Rechnung, die einem ärgert, wenn sie kommt, oder wo die einen Leute ärgert, haben wir vorher schon geredet. Dann geht es aber auch um viel höhere Werte, wenn man so will. Es geht um die Medienvielfalt, um die Demokratie, um den Schutz vor Fake News. Dort sind wir dann plötzlich auf einer Ebene, wo es sehr, sehr grundsätzlich wird. Und dann geht es vielleicht auch ein bisschen inhaltlich darum, was hat man eigentlich für ein Schweizbild und vermittelt die SRG das Schweizbild so, wie man es gerne hätte. Das war vor allem in früheren Kontroversen immer wieder das Thema gewesen. Berichtet die SRG überhaupt richtig über die Schweiz und was ist eigentlich Service Public? Also ich habe jetzt da absichtlich recht viele Fässer aufgemacht, weil es halt auch, weil das alles in dieser Debatte ein bisschen zusammenkommt und dann je nachdem manchmal recht zu einer explosiven Mischung wird.
Also das heikelste Fass, Jacqueline, hast du jetzt nicht aufgemacht, das Sprengstofffässchen sozusagen. Es ist der Vorwurf, der vor allem von rechts kommt, also von der gleichen Seite, wo jetzt die Initiative generiert hat und unterstützt, nämlich dass das RG politisch zu wenig ausgewogen sei, sprich zu links sei, zu links berichte. Das ist ein Vorwurf, der von Zeit zu Zeit immer wieder kommt, eben namentlich aus SVP-Kreis. Und jetzt mal unabhängig von politischen Ausrichtung ist es natürlich so, dass das RG wie jedes Medium auch halt Konsumentinnen und Konsumenten auch immer wieder verrückt macht, oder? Also man findet, da ist etwas falsch dargestellt oder falsch gewichtet oder da kommt jemand viel zu schlecht weg oder viel zu gut. Es ist etwas, die Berichterstattung von SRG, die weckt Emotionen und eben nicht nur positive.
Stimmt denn der Vorwurf?
Also vielleicht ist es jetzt Zeit für meinen Disclaimer. Ich habe 2 Jahre bei der SRG gearbeitet. Ich habe dort in der Bundeshausredaktion gearbeitet. für die Tagesschau und für 10 vor 10. Und ich habe sehr selber mitbekommen, wie man wirklich sogar bei einem Tagesschau-Beitrag, der nicht unmittelbar abstimmungsrelevant ist, darauf achtet, dass beide Seiten in einer Frage genau gleich lang zu Wort kommen. Also man tut da wirklich Sekunden, 15, dann darf der andere maximal 16 Sekunden haben oder so. Also,
und beide Seiten heisst die beiden Pole, oder was heisst das genau?
Beide Seiten bei dieser Frage, die man dann halt gerade behandelt, also einfach quasi das Pro und Contra zu dieser Frage. Und ja, oftmals läuft das auf Polparteien raus, ist aber nicht immer der Fall. Und ich glaube, das ist wirklich ein grosses Anliegen auch vielen, die bei der SRG arbeiten. Es kann sein, dass die sich eher ein bisschen links von der Mitte positionieren, privat. Aber ich habe wirklich viele Leute dort erlebt, die sehr, sehr auf Ausgleichheit aus sind, die auch finden, eben der Service-Public-Auftrag, der basiert darauf oder rechtfertigt sich auch damit, dass man will objektiv informieren und dass man auch eben eine Rolle hat in einer Demokratie, gerade in einer direkten Demokratie, dass man Informationen liefert zu Themen, wo Demokratie relevant sind, wo abstimmungsrelevant sind, wo vielleicht auch teilweise die privaten Medien nicht so machen. Ich meine, wir tun nicht beim Tagesanzeiger jede Abstimmung gleich intensiv begleiten, je nachdem, ein bisschen, was das Publikumsinteresse ist, was wir besonders relevant finden und so. Und deswegen hat einfach die Aufgabe, über all diese Themen zu informieren. Und ich glaube, dass, ja, ich finde, viele Leute dort nehmen das sehr ernst und sind auch auf Ausgleichheit aus. Es gibt natürlich immer einzelne Ausnahmen.
Da gibt es ja auch wissenschaftliche Erkenntnisse dazu. Also das wird immer mal wieder vermessen bei der SRG, wie auch bei uns privaten Medien, wie ausgleichen oder eben nicht mehr berichtet. Und die SRG, die hat jetzt schon verschiedentlich attestiert bekommen, dass sie in der Summe sehr ausgleichen berichtet. Aber natürlich findet man bei so einem grossen Medienangebot immer wieder Sachen, die vielleicht ausscheren, die vielleicht im Einzelfall auch handwerklich nicht ganz geschickt produziert gewesen sind. Und das ist natürlich gerade in einer Zeit, wo dann politisch so eine Debatte ansteht, wo alles ein bisschen aufgeladen ist, ist das dann sehr ein willkommenes Fressen für die, die möchten eine politische Botschaft überbringen. Und ich sage jetzt nicht, dass das nur von rechts passiert. Dort passiert es besonders häufig. Eben gerade, es hat mal so eine Phase gegeben, wo die Halbjährungsinitiative gerade lanciert worden ist, wo man das, oder wo ich das Gefühl hatte, sind die Vorwürfe viel häufiger kommen als auch jetzt im Moment. Das beobachtet man, aber es gibt durchaus auch immer wieder von links so Debatten, gerade wenn irgendwie bei der Arena ein Titel irgendwie zugespitzt ist und vielleicht auf Art und Weise zugespitzt ist, wie es der linken Partei nicht in den Kram passt, dann könnte die Exponenten auch recht toben. Und wenn man sich ein bisschen umlässt bei den Mitarbeitenden, dann hört man schon, dass der Druck massiv zugenommen hat, dass auch immer wieder politische Exponenten aus allen Lagern eigentlich drohen. Also wenn er das und das macht oder nicht so berichtet, dann überlege ich es mir also nochmal gut, wenn ich mich da positioniere. Das stelle ich mir als Journalistin schon noch belastend vor.
Larissa, wir haben jetzt jemanden hier im Studio, der das selber erlebt hat. Wie war das für dich? Hast du auch politischen Druck gespürt, wo beim Fernsehen im Bundeshaus geschafft hat?
Ja, es sind immer wieder Politiker gekommen oder Politikerinnen und haben sich irgendwie beklagt, ihre Seite sei nicht genug ausführlich oder das Thema hat man nicht gemacht und so. Und das ist wirklich, also ich kann es bestätigen, es ist auch oft von der linken Seite ausgekommen. Die linke Seite dreht es dann halt vielleicht weniger in die Öffentlichkeit, gerade weil sie sich im Moment ja auch gegen die Initiative positioniert und jetzt nicht zu fest will gegen die SRG schiessen. Aber also ein SP hat das durchaus auch so ein bisschen genutzt, um zu sagen, hey, aber dann schauen wir also, wie fest wir uns engagieren gegen die Initiative, wenn ihr dann immer nur jetzt SVP-Themen macht und so, das hat man auch oft gehört.
Und wie geht man denn als Journalistin mit dem um?
Ja, möglichst sich nicht beeindrucken lassen davon. Also natürlich kann man hinterfragen, dann, wenn man mit einer konkreten Kritik bei einem Beitrag konfrontiert ist, muss man das sicher nochmal anschauen, muss man sich überlegen, ist die Kritik in irgendeiner Form gerechtfertigt und muss das dann auch mit den entsprechenden Produzentinnen und Produzenten oder eben Machern von diesen Beiträgen besprechen. Das ist völlig klar, man muss ja Kritik auch ernst nehmen, aber einfach sich unter Druck setzen lassen, politisch. Ich finde, das wäre wichtig, dass möglichst viele SRF-Journalisten und Journalisten und Journalistinnen da möglichst anonym immun dagegen sind.
Ja, vielleicht einfach noch so als kleines Schmankerl, oder was schon aufgefallen ist in den letzten Jahren, ist, dass neu gewählte bürgerliche Bundesrätinnen und Bundesräte ihre Kommunikationsabteilungen sehr gern mit SRG-Journalistinnen und Journalisten bestückt haben. Also man kann da Karin Keller-Sutter nennen, wo der Christoph Nufer beschäftigt hat in ihrer Kommunikationsabteilung in den ersten Jahren. Der Urs Widmer, auch profilierter früherer SRG-Journalist, ist beim Guy Parmelin. Man könnte da noch verschiedene andere Beispiel anfügen. Da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn es heisst, es sagen nur Linke beim WRSRG. Also die bürgerlichen Bundesrätinnen und Bundesräte bedienen sich dann dort ganz gern, um ihre Kommunikationsabteilungen führen zu lassen.
Ein anderes Beispiel wäre noch der Jonas Breuer, jetzt Generalsekretär von der FDP, früher Arena-Moderator. Um vielleicht diese Aufzählung noch abrunden.
Jetzt anschliessend noch das, was Larissa gesagt hat. Hat das Gefühl, dass man die politische Debatte, die rund um das SRG tobt, seit Jahren eigentlich, dass man die gespürt in der Berichterstattung?
Also ich habe den Eindruck nicht. Allerdings muss ich sagen, wenn das so wäre oder wenn es da irgendeine Form von Einfluss und Prägung gibt, dann wäre sie wahrscheinlich nicht so, dass jetzt da ein hoher Kurswechsel oder weiß ich nicht was vollzogen wird. Das wäre vielleicht etwas, wo man effektiv mal wissenschaftlich messen müsste. Also die SRG ist ja eine Institution, die sehr gründlich vermessen wird von diesen ganzen medienwissenschaftlichen Zirkel. Ja, das wäre vielleicht mal ein interessantes Thema.
Ist natürlich auch ein bisschen eine Fangfrage, weil wir wissen, dass ihr nur die Arena schaut und sonst gar kein SRG konsumiert.
Das stimmt, das ist nicht bei mir, aber ich tue mich jetzt da nicht detailliert dazu wissen.
Kommt man da noch Medieninhalte zuwenden, die vielleicht nicht so politisch sind? Es gibt eben zum einen die Unterhaltungsformate bei der SRG, wo viele darüber reden können, wo viele auch sich darüber aufregen, die zum Teil schon gestrichen worden sind. Wie zum Beispiel Gesichter und Geschichten, das ehemalige Glanz und Gloria, wo man ja schon gestrichen hat. Der Kern vom Schritt, wenn man es jetzt aus einer Privatmediensicht anschaut, ist aber ein anderer. Das sind vor allem die Online-Sachen, die die SRG anbietet, auf ihrer Webseite. Was sind denn die Argumente für und wieder ausgebautes Online-Angebot von der SRG?
Es ist eigentlich relativ einfach. Online, das ist dort, wo zunehmend die Leute sind, vor allem die jungen Leute. Und wenn die SRG die jungen Leute noch erreichen und sie hat ja den Auftrag, möglichst viele Menschen im Land zu erreichen, damit sie den Service Public erbringen kann, dann muss sie bis zu einem gewissen Grad auch dort stattfinden. Gleichzeitig ist es so, dass ganz viele private Medienhäuser natürlich dort schon präsent sind. Die machen dort, die publizieren Artikel, die publizieren Videos, die publizieren Audiobeiträge. Also kurz gesagt, man kann die zwei Welten einfach nicht mehr so trennen, wie man es mal hat können. Es ist, wo die SRG gegründet wurde, ist, habe ich also am Anfang gesagt, vor über 90 Jahren, dort sind das wirklich fast zwei getrennte Welten gewesen. Da hat es Audio und Video gegeben. Das war eh so kompliziert herzustellen gewesen, oder so teuer auch, also so wenig Frequenzen gegeben und so, dass dann das öffentliche Medienhaus einfach gemacht hat und sonst niemand. Und auf der anderen Seite hat es die privaten Verlage gegeben, die Zeitungen gedruckt haben. Auch das hat nicht jeder können in seiner Garage so in diesen grossen Stückzahlen machen. Und das alles hat sich halt mit dem Aufkommen vom Internet und von den sozialen Medien massiv verändert. Heute kann jeder etwas bloggen. Es ist, die Eintrittshürden, die sind viel, viel tiefer. Und eben auch die Formen, die produziert werden, sind nicht mehr so trennscharf. Also die privaten Medien machen Text, Audio, Video. Die SRG eben macht online inzwischen auch ein Textangebot, wo recht umfassend ist. Und so kommt es dann halt dort zum Clash.
Ich habe zwar nicht die Fernseherfahrung von Larissa, ich bin aber auch schon dabei gewesen bei so Live-Schaltungen. Und es ist also sehr imponierend, wenn man nicht gerade täglich in dieser Szene verkehrt, was das wirklich für ein Apparat ist. Also ein riesiger Fuhrpark an Maschinen, wo da aufgefahren wird. Eine riesige Truppe an Leuten, die Maschinen bedient. Eben, darum kommt sie auch entsprechend professionell daher. Und man sieht also Einblick, das ist sehr, sehr teuer. Oder Fernsehen machen ist teuer. Und Jacqueline hat es erwähnt, das hat lange Zeit sowieso nur öffentlich-rechtliche Anstaltsmöglichkeit gehabt, Mittel gehabt, das zu realisieren. Und das ist im Kern ja auch überhaupt nicht bestritten, bis heute nicht. Und jetzt kommt eben Text oder jetzt kommt die neue Dimension rein. Also, um es ganz deutlich zu sagen, oder? Also, die SRG macht heute online auch eine Art Online-Zeitung. Also sie machen etwas sehr Ähnliches, wie wir das auch machen. Sie machen Textbeiträge, sie machen Artikel. Die sind in der Zeichenzahl limitiert, also die dürfen nicht beliebig lang sein. Aber jetzt aus Sicht der privaten Verleger sind es eben immer noch zu lang und sind immer noch zu viel. Und das ist ein wesentlicher Streitpunkt zwischen der privaten und der SRG, mal abgesehen eben vom Verbreitungskanal.
Und das, was wir jetzt geredet haben, das betrifft vor allem die Website oder die App, also wirklich das klassische News-Angebot. Daneben ist dann natürlich noch die Frage, was ist in den sozialen Medien? Eben, ich habe es gesagt, wenn man die Jungen möchte erreichen, dann muss man dort hingehen, wo die sind. Und das ist ein Problem, das auch andere etablierte Medien haben, dass man die Jungen halt nicht mehr unbedingt erreicht mit den klassischen Angeboten, sondern dass man versucht, die in diesen sozialen Medien dann zu erreichen. Und dort stellt sich dann halt schon die Frage, wie sehr muss man sich auch im Stil und überhaupt dieser Zielgruppe anpassen? Was ist denn noch Servicepublik? Oft ist dann der Versuch da, dass man mit so ein bisschen lustigen, seichteren, ich meine es jetzt gar nicht wertend, aber softeren Themen probiert, die Zielgruppe irgendwie anzufixen. Und dort stellt sich dann immer wieder die Frage, ist das jetzt noch Servicepublik, respektive die Leute, die eben finden, das ist nicht mehr Servicepublik, die stellen die Frage recht laut und recht oft. Und dort entzündet sich der Streit dann noch zusätzlich.
Also es gibt eine Zeichenbeschränkung, die hängt davon ab, ob man einen Beitragsbezug hat, also quasi ob man einen Radio- oder einen Fernsehbeitrag noch rein tun kann. Meistens findet man irgendeinen Archivbeitrag, der dann noch ein bisschen dazu passt und kann dann das umgehen, dass man jetzt, und dann kommt man auf etwa 30 Zeichen, die man heute machen darf heute bei der SRG. Es gibt aber auch Ausnahmen noch irgendwie. Sie haben teilweise schon so sehr aufwendige Storytelling-Geschichten, die dann schon sehr, sehr fest in dem Bereich grasen, wo wir eigentlich machen und wo wir auch hinter die Aboschranken stellen. Und dort ist dann schon die Frage, es gibt jetzt auch eben eine neue Vereinbarung mit den Verlegern, die das abgeschlossen hat. Und ich nehme an, in dieser Vereinbarung, so Sachen werden künftig eigentlich nicht mehr möglich sein.
Über die Vereinbarung reden wir gerade. Jetzt einfach zum Grad von der Vermischung. Wir machen jetzt auch hier etwas fast radiomäßiges, oder? Wo jetzt auch nicht unser Kerngeschäft war, seit Jahrhunderten.
Das steht aber der Privaten ja frei, quasi der SRG Konkurrenz zu machen. Die Frage ist ja, was will man von einer öffentlich-rechtlichen Anstalt haben? Also will man dort weiterhin sehr klassisch nur auf Rundfunk so sitzen? Oder sagt man lässt dem ein bisschen mehr Freiheit und sagt eben, Servicepublik ist alles, was zum Beispiel im Informationsbereich die Leute informiert und so. Aber es ist schon auch noch ein Punkt, dass ich meine, die Privaten machen inzwischen ja auch Fernsehen. Du hast vorher mal gesagt, Fabian, dass es der Fernsehbereich unbestritten ist, aber auch da gibt es Sachen, zum Beispiel Sportübertragungen, wo die Privaten schon auch finden, hey, also die SRG soll da nicht können, weiss nicht, wie viel Geld ausgeben für gewisse Match, wo die Privaten auch zeigen, weil die wollen dann alle Zuschauer bei sich auf ihrem Sender konzentrieren. Also auch das ist nicht mehr ganz unbestritten.
Bevor wir uns über den Pakt unterhalten, ich habe noch eine Frage zu den Jungen und wie man die erreicht und was es bedeutet. Und zwar, wenn man jetzt sieht, wie wenig junge Inhalte konsumieren von Medien, von Privaten und von der SRG, was heisst denn das auch politisch für unsere Demokratie, um es jetzt ganz gross zu sagen?
Es wird natürlich dann ein Problem, wenn es wie quasi keine gemeinsame Öffentlichkeit mehr gibt, wo man Themen verhandelt, wo man auch so zumindest so einen Grundkonsens zu gewissen Fakten hat, zu Sachen, die rum sind. Wir sehen, dass gerade in Zeiten, eben, wo jeder kann einen Blog schreiben kann, wo es Telegram-Kanäle gibt, wo auch staatliche Akteure wirklich gezielt Desinformation betreiben, dass es dort schwierig werden kann, für gewisse Gruppen sich zu informieren. Man redet da jetzt nicht einfach von einem Onkel, der per WhatsApp mal etwas Komisches überkommt, sondern wirklich einfach so ganze Gruppen von Menschen, die sich doch in dubiose Sphäre irgendwie ihre vermeintlichen Informationen zusammensuchen. Aber man muss auch sagen, das ist jetzt quasi so die düstere Auslegung und das, was droht. Aber nur weil junge Menschen keine etablierten Medien mehr lesen, das allein muss an sich noch nicht ein Problem sein. Das ist ein Problem für uns, die bei den etablierten Medien angestellt sind. Aber wenn sie auf anderen Wegen ihre Informationen bekommen, zu Abstimmungsvorlagen, zu der gesellschaftlichen Debatte, an der sie teilnehmen können, dann ist eine Welt vorstellbar, wo das auch funktioniert, ohne eine grosse Bedrohung zu sein. Aber eben, der andere Anteil gibt es leider auch.
Man kann wahrscheinlich auch sagen, dass Junge, also wenn man jetzt irgendwie über Leute irgendwie zwischen 10 und 20 redet, dass die wahrscheinlich noch immer nicht so viel traditionelle Medien konsumiert haben. Vielleicht ist öfter mal daheim noch eine Zeitung in Printform auf dem Tisch gelegen, wo sie dann reingeschaut haben. Aber Abonnenten sind die ja schon früher nicht gewesen. Die Frage ist einfach quasi, wie tut man die Leute anfixen sozusagen? Wie holt man sie später als Konsument zurück? Und passiert das noch? Also, tun die überhaupt Gewohnheiten entwickeln, wo sie sich informieren und wo sie dann später auch werden noch intensivieren und quasi werden suchen nach Informationen, die ein bisschen fundierter ist, wo sie sich eben können auf den Qualitätsstandard verlassen und so weiter. Und das ist ein bisschen die Frage, wie holt man sie ab auf Social Media, dass man sie später vielleicht mal gewinnt als Abonnent? Das ist jetzt aus der Verlegersicht oder ist das die Frage? Und vielleicht auch sonst eben, wie, dass sie später mal informierte Bürgerinnen und Bürger werden.
Das wäre jetzt die schöne Auslegung. Oder wenn es einfach so ist, eben bis 20 ist man irgendwo auf Instagram oder bis 25 und wenn man dann mal im Berufsleben drin ist und ein bisschen Geld verdient, dann macht man dann schon ein Abo und dann informiert man sich dann schon. Aber es gibt halt schon Zahlen, die leider zeigen, dass ja der Anteil von den sogenannten News-Deprivierten, dass der immer stärker ansteigt, dass es viele Leute gibt, die sich gar nicht mehr mögen mit der Weltlage befassen. Man mag es ja zum Teil, kann es zum Teil recht gut nachvollziehen, dass das dürfte ja damit zusammenhängen, in welcher Kadenz dass die News heute zu uns kommen, online, wie man halt nicht mehr einmal am Tag Tagesschau schaut, sondern dass das so richtig auf einem einprasselt, dass man da vielleicht manchmal auch möchte sich abgrenzen. Also da sind wir jetzt weit weg vom eigentlichen Thema. Aber ich glaube schon, also ich fände es schön, wenn es so wäre, wie es Larissa gesagt hat. Ich befürchte aber schon, dass in grösseren Teilen der Bevölkerung eine Verschiebung im Gang ist und eben nicht nur bis zu den 20-Jährigen, sondern auch darüber hinaus. Und dass es dort wirklich kann negative Auswirkungen haben auf das Funktionieren des Zusammenlebens und dass man dem schon sorgen muss.
Also ich glaube, es war jetzt immer die Rede gewesen, oder, von den 20- oder 25-Jährigen, aber das Problem von News-Depriviertheit, also das greift weit darüber aus, wirklich. Also die Konsumentinnen und Konsumenten von traditionellen Medien sind deutlich älter, also da reden wir auch nicht über 40 oder 50, sondern ein Grossteil von diesen Leuten, die noch SRG schauen, die immer noch klassische Zeitungen abonniert haben oder auch das Online-Angebot von den klassischen Medien konsumieren, die sind schon im Pensionsalter, oder? Also da ist schon ein gewaltiger Umbruch im Gang. Und wie gesagt, also es geht da schon lange nicht mehr allein nur um die Jungen, um die natürlich in besonderem Ausmaß.
Ich habe von denen geredet, weil der Philipp vorher gesagt hat, in seiner Frage, wie man dann die Jungen noch erreicht. Also ist mir schon klar, dass das nicht nur die Jungen betrifft.
Um vielleicht noch den ganzen Kontext zu geben, wir sind ja jetzt schon weit weg von dieser Frage nach den Jungen, aber einfach, weil es mir wichtig erscheint jetzt in dieser Diskussion, die wir führen. Es ist natürlich ein strukturelles Problem, wo Medien haben, überall auf der Welt und wo sowohl öffentliche Medienhäuser als auch wir Privaten haben. Also die Werbeeinnahmen, die brechen weg. Die gehen zu den grossen Tech-Konzernen, also zu Google, zu Meta. Dort fällt viel Geld weg, um ein Angebot zu finanzieren. Und dann kommt eben gerade bei den Abo-finanzierten Medien, wie wir eins sind, dazu, dass weniger Leute das Abo abschliessen. Das nicht nur beim Print, wo halt nicht mehr den Nutzungsgewohnheiten von allen Generationen entspricht, sondern auch online. gibt es halt auch ein relativ grosses Gratisangebot, gerade auch in der Schweiz. Da hat man sich daran gewöhnt, dass man für Informationen nicht mehr unbedingt muss zahlen muss. Früher sind vielleicht die Jungen, die ausgezogen sind, haben ein Zeitungsabo gemacht. Heute machen vielleicht nur wenige ein Online-Abo. Da gibt es auch so Zahlen, ich glaube um die 17%, die überhaupt bereit sind, zum zahlen für Informationen, für News. Und das reicht halt nicht, um dann das ganze Angebot finanzieren. Durch das gibt es eine Sparrunde um die andere bei vielen Konzernen, bei vielen Medienhäusern. Und das alles führt dazu, dass wir doch in einer strukturellen Krise sind und man das einerseits kann auslegen als jetzt braucht es umso mehr einen starken Servicepublik, andererseits aber auch den Kuchen, den wir noch haben, dort gibt man kein Stückchen freiwillig ab und kämpft drum. Und ich glaube, das ist noch wichtig für das Verständnis von dieser ganzen Diskussion.
Wunderbar. Wir kommen zurück zu dieser aktuellen Diskussion. Und zwar kommen wir zurück zu dem Pakt, der vorhin schon erwähnt worden ist, von Larissa. Da haben die privaten Verleger mit der SRG abgeschlossen. Man hat sich wie geeinigt. Was steht denn im Pakt?
Ja, da steht ziemlich viel drin. Ein Bestandteil haben wir schon erwähnt, nämlich der, dass sich die SRG in ihren Online-Textbeiträgen noch stärker beschränkt mit der Zeichenzahl. Es steht unter anderem drin, dass sich die SRG bei Sportübertragungen auf Inhalt konzentriert, die von den kommerziellen Anbietern nicht abgedeckt werden. Dass man da verstärkt Kooperationen mit den Privaten prüft. Dass man Zusammenarbeit ausbaut, wenn es um Rohmaterial geht, wo die SRG den Privaten zur Verfügung stellt. Die SRG verpflichtet sich auch, zum einen Grossteil von ihren eigenen Online-Marketing-Mitteln bei privaten Schweizer Medienhäusern einzusetzen. Die SRG teilt ihre Streaming-Technologie mit den Privaten. Es gibt Kooperationen im Bereich von künstlicher Intelligenz. Und die grosse Gegenleistung vom Verlegerverband besteht eben darin, dass man die Halbierungsinitiative ablehnt. Das ist nicht immer klar gewesen, dass das so kommen wird, aber das ist jetzt so quasi die Bezahlwährung von den privaten Verleger.
Hilft denn das der SRG, wenn die privaten Verleger für ein Nein sind bei der Halbierungsinitiative?
Also ganz sicher hat es ihnen nicht geholfen, wenn die Verleger die Initiative unterstützt hätten, sagen wir es mal so.
Ich finde, es ist ein bisschen schwierig zu beziffern, wie fest ihnen das wirklich hilft. Also ich meine, das eine, das muss man schon noch sagen, sind die Verleger und das andere sind die Redaktionen. Und ich würde schon sagen, viele Redaktionen haben auch einen Anspruch, um über so eine Abstimmung irgendwie nach journalistischen Kriterien zu berichten und nicht nur danach quasi, was der Verlag entschieden hat, was für eine Positionierung man dazu hat.
Also hoffentlich und nicht, oder? Die Trennung ist ja essentiell, oder? Ich finde, das ist etwas, was im Moment auch ein bisschen vermischt wird in der öffentlichen Debatte und was ich gerade ein bisschen gefährlich finde an dieser Vereinbarung. Dass man irgendwie einen Weg findet, um miteinander zu arbeiten und auch die Konflikte, die es in den letzten Jahren gegeben hat, dass man die irgendwie beileitet, das ist sicher wichtig. Ich finde, das ist auch ein Verdienst von der neuen Generaldirektorin, der Susanne Wille, die etwa seit einem halben Jahr am Ruder ist und wo schon bei ihrer Ernennung betont hat, eben, dass sie ja selber als Private bei einem privaten Fernsehsender angefangen hat und wie wichtig ihr das ist, da Brücken zu bauen. Das ist sicher sehr wichtig. Ich habe jetzt einfach das Gefühl, in der öffentlichen Rezeption ist da zum Teil ein bisschen etwas durcheinander geraten. Also als würden jetzt alle Zeitungen in der Schweiz nur noch gegen die Initiative schreiben, auf keines von den Verlegern. Und das ist ja wirklich ein Grundprinzip vom journalistischen Arbeiten, dass man das nicht macht. Also ich schreibe schon lange über Medienpolitik. Mir hat der Herr Supino zum Glück noch nie gesagt, was ich schreiben soll. Die Trennung ist gegeben und die ist bestimmt auch in den anderen Medienhäusern gegeben. Und das finde ich ganz wichtig für die Diskussion, dass man da unterscheidet. Aber Entschuldigung, Larissa, ich habe dich unterbrochen.
Ja, also du hast jetzt vieles schon gesagt. Vielleicht einfach Was man natürlich kann sagen, ist vielleicht Positionierung, also ob man sich dann in einer Kommentierung pro und contra positioniert. Das ist vielleicht dann wirklich bei den einen Medienhäusern dann quasi der Verleger, der das vorgibt. Das machen auch alle ein bisschen unterschiedlich. Aber ich glaube, die einen Meinungs, das sind dann ja nicht so viele Meinungsbeiträge. Und wie gross der Einfluss dann tatsächlich ist, ist halt dann auch wirklich die Frage. Es ist mehr so, vielleicht gibt's gewisse Redaktionen, die da ein bisschen mehr so ein bisschen vielleicht dann eine Empörungsgeschichte in die eine oder in die andere Richtung machen. Aber das will ich jetzt niemandem unterstellen. Ich glaube wirklich, die grosse Breite wird so oder so objektiv berichtet. Und die meisten Redaktionen haben eben bei den Auswertungen, die es bei Abstimmungen gibt, wirklich immer den Anspruch, dass sie näher bei Null sind. Sprich, dass sie weder den Befürwortern noch den Gegnern ihrer Berichterstattung helfen, aber sich natürlich mit einer Kommentierung noch einmal positioniert.
Der Media ist auch ein privates Medienhaus. Gehört mir auch zu diesem Pakt?
Nein, das muss man sicher der Transparenz halber an dieser Stelle auch erwähnen. Also der Medienverleger Pietro Supino unterstützt die Vereinbarung nicht. Er hat auch im Mai im Tagesanzeiger in einer grossen Analyse seine Vorstellungen geschildert vor künftigen Schweizer Medienpolitik, und in diesem Rahmen hat er dann auch den Standpunkt vertreten, dass 200 Franken Gebühren pro Haushalt sollen genügen, dass die SRG damit könne ihren in der Verfassung vorgesehenen Auftrag erfüllen. Er weist darauf hin, dass sie profitiert vom Bevölkerungswachstum, dass Produktionskosten für Radio und Fernsehen auch gesunken sind. Und aufgrund von dem kommt er zum Schluss, dass 200 Franken genügen, sprich also das Anliegen von der Initiative, also er nennt die Initiative nicht wörtlich, aber spricht sich in dem Sinn für den Inhalt von der Initiative aus. Unsere Redaktion hat, Larissa, du korrigierst mich, noch nicht über die Initiative diskutiert und in dem Sinn noch nicht formelle Position dazu gefasst.
Da würde ich mir nie erlauben, den Meinungschef zu korrigieren.
Vielleicht nochmal schnell wegen dieser Vereinbarung. Die wird ja jetzt auch recht unterschiedlich aufgenommen an den verschiedenen Orten. Also es gibt auch aus der SRG raus, gibt es Proteste gegen die, gerade aus der Westschweiz. Dort haben recht viele RTS-Mitarbeitende protestiert und verlangt, dass man da wieder aussteigt. Auch die Mediengewerkschaft SSM hat die Vereinbarung kritisiert. Sie hat von einer Kapitulation geredet. Sie hat gesagt, sie fordert einen umgehenden Rückzug von der vorhandenen Vereinbarung. Das ist noch so speziell, weil eben lange hat man das Gefühl gehabt, wenn man sich da nur irgendwie findet, dann ist alles gut. Und ich habe mir dann auch überlegt, wie hat man es jetzt idealerweise gemacht, weil eben nicht der Private entgegenkommen aus Sicht der SRG wäre auch nicht nur geschickt gewesen. Eben, es ist an sich ein wichtiges Signal, dass man möchte kooperieren. Und gleichzeitig ist auch durch das, dass die Vereinbarung, wir haben vorher so ein bisschen summarisch gesagt, was dort drin steht, aber sie ist noch nicht wörtlich öffentlich, man weiss das nicht so genau. Und ich habe das Gefühl, da ist jetzt gerade einiges so ein bisschen am Brodeln. Und immer mitspielen bei dieser Diskussion tut die Frage, nützt oder schadet eine starke SRG dann den Privaten? Und da gibt es gewisse wissenschaftliche Untersuchungen, auch vom VÖG oder Uni Zürich, also von dem Medienwissenschaftlichen Institut, wo zum Schluss kommt, dass Leute, die das SRG-Angebot nutzen, dass die eher noch mehr private Medienangebote nutzen als andere. Also Leute, die schon interessiert sind und sich informieren, bilden, dass die dann eher Hunger auf mehr haben. Das ist so die Argumentation von der einen Seite. Und von der anderen Seite bezweifelt man halt, ob das dann so stimmt, ob da quasi auch die Fragestellung die richtige ist, weil es lässt sich halt nur sehr, sehr schwer simulieren, wie eine Schweiz für aussehen ohne öffentliches Medienhaus. Und auch, ja, wie sich dann die Leute, die sich gerne informieren, wie sich die würden verhalten. Ich finde, anekdotisch kenne ich durchaus Fälle von Leuten, die sagen, hey, was ihr macht, ist sicher toll, aber ich informiere mich eigentlich auf der SRG-Seite, das langt mir. Also so Fälle wird es geben, oder so Fälle gibt es, die kenne ich. Wie sehr die dann aber tatsächlich einschenken und ob das im grossen ganzen Bild wirklich zu einer Verschiebung führen würde, das ist dann natürlich fraglich.
Die Frage ist auch, wie gross ist die Zahlungsbereitschaft von diesen Leuten, oder? Das ist eigentlich dann im Kern, und dort gibt es auch Zahlen dafür, die sagen, dass die meisten, die quasi das Gratisangebot nützt und nicht jetzt schon das Komplementärangebot haben, dass die nicht nur würden ein Abo lösen. Auch dort gibt es natürlich Leute, die das bestreiten und sagen, das kann man gar nicht messen, weil man ja nicht weiss, wie die Lage von diesen Leuten wäre.
Man kann nicht abschätzen, was es würde heissen, wenn man gar kein SRG mehr hätte. Kann man dann abschätzen, was es für die SRG würde bedeuten, wenn sie nur noch 200 Franken Seraphengebühr bekommen?
Ja, ihr Budget würde, glaube ich, ungefähr halbiert. Von dem her trifft es dann den Namen Halbierungsinitiative, aber ja mehr so ein Übernahme ist. Das ist nicht der richtige Titel von dieser Initiative, aber trifft es trotzdem. Das ist so nach Berechnungen von der SRG, wäre das ungefähr so. Sie muss ja sowieso aufgrund von dem Sparvorschlag oder aufgrund von dieser Gebührensenkung, die Albert Rösti angestoßen hat, eben auf die 300 Franken, muss sie schon recht massiv sparen. 270 Millionen Franken müssen weg in den nächsten Jahren. Das sind, glaube ich, 17% vom Budget. Die SRG hat man geredet von etwa 1000 Stellen. Also das ist massiv schon so. Und eben mit dieser Halbierungsinitiative wäre es dann nochmal deutlich drastischer und würde vermutlich auch heissen, dass es dann gerade in den einen Sprachregionen schwierig wird, obwohl die Initiative, also im Initiativtext steht, man müsste noch in allen Sprachregionen ein gutes Angebot haben. Aber ob das noch möglich ist und wie gross der Grad an der Zentralisierung dann am Schluss wäre, das ist dann also die grosse Frage.
Ich glaube, das ist schon ein zentraler Punkt, oder wenn man die Zahlen so hört, das klingt immer nach extrem viel Geld. Weil wir denken oft einfach an SRF, oder? Und es gibt aber halt auch noch RTS und RSI und RTR, also italienisch, französisch, also französisch, italienisch und rätoromanischsprachige Sender, die wirklich ein unabhängiges Angebot voneinander produzieren. Also die übersetzen nicht einfach das, was die anderen machen. In gewissen Fällen machen sie das aber im Großen wirklich nicht. Und das wird man in dieser Form nicht können so weiterführen, dass man alles unabhängig voneinander macht, denke ich. Wenn das Budget halbiert wird, dann muss man sagen, man tut einfach sehr radikal Sendungen streichen und sicher auch mehr Zusammenarbeit machen. Es gibt jetzt schon Bemühungen, Radio, Fernsehen mehr zusammenzuschaffen, dass vielleicht der gleiche Journalist auch noch einen Radiobeitrag macht, der schon einen Fernsehbeitrag macht. Das sind Diskussionen, die, glaube ich, laufen bei der SRG. Und das wird in viel, viel grösseren Stil müssen passieren, wenn die Halbierungsinitiative durchkommt. Und das ist auch ein Grund, dass eben gerade in der Romandie der Widerstand sehr gross ist, auch im Tessin, weil die um ein eigenes Angebot fürchtet.
Ich bin vor etwa einem Monat oder so bin ich im Tessin an einer Veranstaltung von RSI gewesen, also von der Regionalgesellschaft dort. Und dort hat man also wirklich gemerkt, dort liegen die Nerven richtig blank. Dort läuft die Diskussion ganz anders als bei uns. Also es war sehr emotional gewesen. Man hat sehr Angst, abgehängt zu werden. Das ist mir also schon noch eingefahren. Und vielleicht, weil du gesagt hast, wegen der Sendungen, die man müsste streichen, Larissa, wir haben vorher schon schnell geredet, wegen dem G&G, also dem Geschichten und Gesichter, wo man im Februar bekannt gegeben hat, dass das gestrichen wird. Das war immer so ein bisschen der Lieblingsprügelknab von Leuten, die möchten, dass sich die SRG mehr auf ihren Kernauftrag fokussiert. Da hat man immer gesagt, Glanz und Gloria, das ist jetzt sicher kein Servicepublik. Trotzdem haben dann die einen, also auch Kulturschaffende zum Beispiel, recht aufgekühlt, wo man gesagt hat, man streicht das, weil das halt für sie eine wichtige Plattform ist. Etwa gleichzeitig ist bekannt worden, dass ein Wissenschaftsmagazin im Radio eingestellt wird, auch dort grosse Proteste. Und das ist vielleicht auch ein bisschen etwas, was die Debatte kennzeichnet. Viele Leute finden, ja, ein bisschen mehr fokussieren könnte sich die SRG schon, aber dann, sobald dann nämlich gespart wird, und das sind jetzt zwei Sachen, die man wahrscheinlich noch nicht so einschenken, oder da sind wir noch nicht bei grossen Beträgen, aber dann heisst es aber sicher nicht da. Das war übrigens auch auffällig bei der Vernehmlassung wegen der Gebührenreduktion von Albert Rösti. Dort habe ich die Antwort ein bisschen angeschaut von den Kantonen. Und einige Kantone haben gesagt, ja, das ist eine gute Sache, aber bitte einfach nicht bei unserem Regionaljournal dann sparen. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Kern von diesem Problem.
Also eigentlich wie jede Spardebatte oder auf politischer Ebene. Sparen ja, aber nicht bei uns.
«Not in my backyard». Wunderbar. Fabian, von dir wissen wir, dass du als nächstes konsumieren bei der SRG. «Diskothek» heisst die Sendung. Was ist es bei euch, Larissa und Jacqueline?
die Arena zu Europa am Freitag?
Ich weiss noch nicht mal, was ich in den nächsten 2 Stunden mache. Später nochmal.
Nein, ist gut. Jacqueline, das tut nicht gut. Du kommst dann nachher noch ein paar Tipps von mir rüber, so zur Entspannung. Nein, das war gute Sache.
Ich bin total entspannt, das wollte ich nicht sagen.
Wunderbar, das war es, unsere Sendung zur Halbierungsinitiative.
Jetzt haben wir fast so lange debattiert wie der Nationalrat.
Und immer noch nicht alles gesagt.
Es wird dann das letzte Mal sein, wo wir über das Thema reden, ziemlich sicher. Danke vorerst mal fürs Erste Larissa Rhein in Bern, der Jacqueline Büchi in Zürich und im Fabian Renz ebenfalls in Zürich. Ich heiße Philipp Lohse. Die Sendung vom Politbüro hat der Tobi Holzer produziert. Wir hören uns nächste Woche wieder. Habt's gut, bis bald. Ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.